Hallo und herzlich willkommen bei den GfK-Heldinnen. Mein Name ist Peter Schmidt, Trainer, Seminarleiter und Ausbilder für gewaltfreie Kommunikation in Regensburg. Stell dir vor, du könntest Konflikte mit Kindern so lösen, dass alle gestärkt daraus hervorgehen, ohne Machtkämpfe, ohne Schuldzuweisungen. Genau das leben Doro Esser und Jörg Gugl seit Jahren. Im Schulalltag mit Förderschulkindern, aber auch zu Hause, wenn es um Themen wie Auslandsjahre oder Mediennutzung geht. In dieser Episode erzählen sie, wie ein einfaches Empathiegespräch einen Schüler wie Benjamin plötzlich motivierte, freiwillig an der Deutschstunde teilzunehmen, warum klare Grenzen und echte Verbundenheit kein Widerspruch sind und wie Kinder Sicherheit spüren, wenn sie merken, hier wird mein Wohl wirklich gesehen, warum Bestrafung oft nach hinten losgeht und was stattdessen funktioniert und wie die gewaltfreie Kommunikation selbst in stressigen Momenten Verbindung schafft statt Trennung. All das und mehr gleich nach der Musik. Und wenn du mehr über Angebote von Doro und Jörg oder von mir erfahren möchtest, schau gern auf unserer Webseite vorbei. Die entsprechenden Links findest du in den Shownotes. Herzlich willkommen, Doro und Jörg, zu dem Interview. Und gleich mal am Anfang die Frage, wieso interessiert euch das so, gewaltfreie Kommunikation im pädagogischen Alltag mit Kindern? Was ist euer Hintergrund? Warum ist das euer Thema?
Im pädagogischen Alltag mit meinen eigenen Kindern, aber auch mit Kindern in der Schule, war das immer Thema. Also wie ist die Beziehung zwischen uns? Also noch vor allem, vor allen Fächern, die ich jemals unterrichtet habe, in Deutsch, Mathe oder so, war eigentlich immer die wichtigere Frage, ja, wie ist denn der Draht zu den Kindern? Und die Kinder spüren halt, wie man, ob man ihnen zugewandt ist oder nicht. Und ja, eigentlich war es, habe ich die Erfahrung gemacht, dass da schnell ein Draht sich entwickelt hat. Und ja, die GfK, die gewaltfreie Kommunikation, die war dann nochmal so eine Vertiefung eigentlich von dem Ganzen. Also da, das, was so natürlicherweise vielleicht in mir irgendwie angelegt ist oder was mir gegeben ist, das konnte ich damit nochmal vertiefen und hat gerade eben auch in schwierigen Situationen für mich neue Wege eröffnet, wie es weitergehen konnte. Das war so.
Ja, du magst von deiner Art her, magst du für mich den Eindruck, dass du eh schon so ein bisschen GfK mitbekommen hast mit deiner DNA oder deiner Erziehung. Und dann hast du die gewaltfreie Kommunikation zusätzlich noch gelernt. Was genau war dann der Unterschied noch?
Ich habe Worte gefunden dafür, für das, was ich vorher gar nicht gewusst habe. Ich glaube, ich war schon immer auch Kindern gegenüber, so wie allen Menschen gegenüber, sehr wertschätzend und habe die immer ernst genommen in ihren Anliegen. Aber dass das Verbindende quasi diese Qualitäten von Bedürfnissen sind, von diesen, für mich, ich nenne die öfter auch so Lebensenergien, die in uns so schwingen. Und wie es gehen kann, gerade auch in heiklen Situationen, damit halt gut zurechtzukommen, das habe ich eigentlich erst mit der GfK kennengelernt. Also das war bei mir so, dass ich eben mit dem Begriff Bedürfnisse in der GfK mit als erstes, also der ist mir so mit als erstes begegnet. Und das war so ein ganz großer Schritt für mich, zu erkennen, alles, was ich tue, mache ich, um mir Bedürfnisse zu erfüllen. Das weiß ich heute noch, dass das so, das war mir das Erste. Und das ist ja das, was bei den Kindern genauso lebendig ist. Und ja, und da so zu vermitteln, wie kann das jetzt dann in einer Gruppe gehen oder wie ging das mit meinen eigenen Kindern? Wie können wir da verhandeln, wenn es dann auch mal knirscht? Das ist ja so das große Geschenk in der GfK.
Und inwieweit hat sich das, hat es da eine Veränderung gegeben im pädagogischen Alltag oder mit deinen Kindern, mit dir selbst? Das interessiert mich noch als Vater und als Pädagoge auch, weil da gibt es ja auch Herausforderungen einfach auch.
Ja. Ja, wo fange ich da jetzt an? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich mich selbst auch ernst genommen habe durch die GfK. Also ernster als vorher oder für wichtiger genommen habe. Also ich glaube, manchmal habe ich früher sogar eher meinem Gegenüber mehr, also wie so eine Art Vorrecht eingeräumt. Ich denke, das hängt eben mit meiner Biografie zusammen. Also da sehe ich heute Zusammenhänge, die mir am Anfang der GfK gar nicht so klar waren. Und jetzt ist es so, dass es wirklich so ein, dass mir ganz klar ist, ja, es geht hier um so ein gleichberechtigtes Miteinander auf Augenhöhe möglichst. Und nur wenn Bedürfnisse aller Beteiligten erfüllt werden, dann können sich auch alle wohlfühlen. Und das ist natürlich privat noch ein bisschen leichter. Also mit meinen eigenen Kindern war es leichter und ist es heute leichter, als es jetzt in so einer Gruppe von Kindern, und mir möglich ist. Aber eben die Haltung ist halt, die Kinder erfüllen sich Bedürfnisse, egal wie seltsam vielleicht das Verhalten manchmal aussehen mag. Das ist vielleicht so das Entscheidende daran.
Ja. Wie war das bei dir, Doro, als du die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt hast, vorher, nachher und
Ja.
deine Arbeit als Pädagogin?
Also damals war ich Tandemlehrerin in einer fünften oder sechsten Klasse und ich habe in der Bücherei dieses Hörbuch von Marshall Rosenberg, Was deine Wut dir sagen will, ausgeliehen und angehört. Und ich habe ja in einer Förderschule gearbeitet und da war sehr viel Wut präsent. Also Kinder, die gefrustet waren oder auch ich, die ich im Stress war oder Eltern, die einfach verärgert waren über irgendwelche Situationen. Und dann hat mich dieses Hörbuch oder dann das Buch von Marshall gepackt und ich habe mich weiter reingearbeitet und irgendwann hat mir meine Tandemlehrerin gesagt, sag mal, was machst denn du anders? Du reagierst komplett anders auf die Kinder. Und dann habe ich gesagt, so, hä, wieso? Also mir selbst ist das gar nicht so aufgefallen. Und ja, du, da ist viel mehr, also du hast dich verändert. Und da ist mir dann bewusst geworden, wie sehr die GfK tatsächlich wirkt, obwohl nur ich das mich da reingearbeitet habe und mein Umfeld das mitbekommt. Und ich habe gemerkt, dass durch die GfK konnte ich, also wurden die Beziehungen viel, ja, sie wurden viel tiefer, auch zu den Kindern. Und ich habe Tools, die ich als normale Lehrerin quasi verwendet habe, wenn ein Kind nicht gehört hat, dann habe ich geschimpft oder dann gab es irgendwie eine zusätzliche Hausaufgabe oder es gab auch mal einen Straftext oder sowas. Irgendwann konnte ich diese Straftexte, die ich in meiner Mappe vorbereitet hatte, wegschmeißen, weil ich sie nicht mehr brauchte, weil es nicht mehr meine Art war, mit den Kindern im Kontakt zu sein, über Schimpfen. Und ja, ich habe gemerkt, wenn ich die Kinder ernster nehme und mich selber aber auch ernst nehme, dann werden die auch, also die versuchen wirklich mit mir eine Beziehung gut zu gestalten. Also die werden kooperativer. Und das war richtig toll zu merken.
Und mich interessiert, wenn Menschen jetzt zuhören, das klingt jetzt noch ein wenig abstrakt, ich kann mir zwar
Ja.
was vorstellen
Ja.
darunter, was könntest du denen mitgeben? Wie geht es genau in Beziehung treten, ernster nehmen, mich selber ernster nehmen, andere ernster nehmen, Kinder? Wie läuft es ab genau, praktisch, sodass andere das vielleicht
Mache ich gerne
nachmachen
mal
könnten?
ein Beispiel mit Benjamin. Das war dann in einer Klasse. Der hat total gerne Fußball gespielt in der Pause. Das war wirklich sein Leben. Und Deutschunterricht war nicht sein Leben. Das fand er richtig doof. Und die Pause war vorbei und hatte so einen richtig guten Lauf in der Pause mit dem Fußball. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt machen wir Deutsch, holt mal eure Deutschhefte raus. Und das war für Benjamin keine gute Aussage. Und er hat, weil das seine Strategie damals war, mit seinem Frust umzugehen, hat verweigert. Nee, keine Lust, mache ich nicht. Und meine vorherige Lehrtätigkeit, da wäre ich halt hingegangen, hätte gesagt, doch, Benjamin, du musst es rausholen, wir machen jetzt Deutsch, Punkt. Und die GfK, durch die GfK bin ich dann, okay, ich bin zu Benjamin an seinen Tisch gegangen und habe gesagt, hey Benny, was ist denn?
gell, du hast jetzt keine Lust auf Deutsch, weil ich habe das ja schon gespürt, dass er, ja, ich will Fußball spielen, hat er mir dann so leise geflüstert. Und dann habe ich ihm Empathie gegeben, habe gesagt, gell, das wäre jetzt echt besser und Deutsch ist jetzt wirklich richtig doof. Und dadurch, dass ich so ein ganz kurzes Empathiegespräch mit ihm hatte und er verstanden hat, dass ich, also dass ich mich da reinversetzen kann, also er hat sich ernst genommen gefühlt, konnten wir verhandeln, dass er sagt, okay, er macht jetzt doch ein bisschen Deutsch. Also er konnte sich darauf einlassen. Und ja, solche Momente habe ich total oft erlebt, indem ich quasi den Kindern erstmal so eine Empathie gegeben habe und wir sagen immer so Fragen stellen, dass sie mit drei, also dass sie mit Ja antworten können. Ne? Also, gell, du willst jetzt gerade kein Deutsch machen. Ja, genau. Und du würdest viel lieber draußen weiter Fußball spielen. Ja, weil Fußball spielen ist viel cooler. Und du findest es jetzt richtig doof, dass du jetzt hier mit mir im Unterricht sitzen musst. Genau. Und dadurch werden die, also dadurch kam schon so eine Verbindung. Der hat sich verstanden gefühlt. Und dann geht wieder eine kleine Tür auf. Also er hat dann zwar nicht alles Deutsch gemacht. Ich habe dann gesagt, komm, machst ein bisschen. Das ist halt die Möglichkeit in der Förderschule dann zu sagen, okay, machst ein bisschen, musst nicht alles machen. Aber es ging immerhin was. Und auch danach die Stunden ging wieder was. Ja.
Und das ist ja irgendwie auch so das Schöne, finde ich, im Umgang mit Kindern. Kinder sind ja so nah dran an sich und an ihrem Kern und an ihren Gefühlen und Bedürfnissen. Also oft denke ich viel näher als viele Erwachsene oder auch als ich selbst manchmal. Die sind so unverstellt noch. Und das ist zwar manchmal vielleicht ein bisschen herausfordernd, dann damit umzugehen, wenn es halt vielleicht impulsiv ist oder aggressiv erstmal ist oder wie so beschreiben. Aber es ist eben auch so was ganz Natürliches und Unverstelltes. Und das kann man dann auch aufgreifen als Lehrkraft oder als Vater. Und ist manchmal leichter, finde ich, als so mit Erwachsenen umzugehen, die dann vielleicht so aus taktischen Gründen nichts sagen und dann aber irgendwie vielleicht sowas wie so einen Groll haben. Und man merkt irgendwie, die Stimmung verändert sich und die Beziehung verändert sich auch. Und ja, irgendwann weiß man gar nicht mehr, wo ging denn eigentlich sowas Komisches mal los.
Das heißt also, Empathie ist das wichtigste Werkzeug so im Umgang mit Kindern.
Ja, diese Haltung, ne?
Ja.
Die Haltung.
Und auch ein, mir liegt dein Wohl am Herzen. Also mir liegt dein Wohl am Herzen und auch mir liegt mein Wohl auch am Herzen. Also es geht nicht darum, dass ich sage, ach ja, Hauptsache den Kindern geht's gut, sondern auch ein, wir gucken, dass es uns möglichst allen gut geht und wir nehmen Rücksicht darauf und das auch durchaus zum Thema zu machen. Und zwar nicht in Form einer Forderung, so ihr habt das zu tun, sondern ein, wenn es uns allen gut geht, dann sind wir gerne hier miteinander. Also, und das dann aber auch feiern, wenn was Gutes gelingt.
Also Wertschätzung aller GfK.
Genau, ja, genau.
Ja. Ja, das ist
Und
auch so diese Haltung, ne? Dass die Kinder wollen beitragen. Das ist immer so spürbar. Also Kinder wollen, dass sie selber, sie helfen zum Beispiel eigentlich gerne im Klassenzimmer. Also viele Dienste zum Beispiel übernehmen Kinder liebend gerne, weil sie beitragen wollen. Und wenn man das nicht bremst oder irgendwie auf so eine komische Weise damit umgeht, dann kann man das auch eine ganz schöne lange Zeit erhalten. Das.
Wie schaut es auch aus mit Grenzen setzen? Wie geht ihr damit um?
Also, da ist es mir ganz wichtig gewesen, dass ich als Lehrerin oder auch als Mutter ja die Verantwortung auch dafür hat, dass es allen gut geht. Und dass ich dann, dann ist es auch wichtig, dass ich im Blick habe, okay, wenn der eine Junge oder das eine Mädchen, was weiß ich, das Mädchen einfach runterschmeißt, immer wieder aus Spaß, weil das witzig findet, dass ich dann aber das klar mache, nee, das geht nicht. Also da ist eine Grenze, weil dem anderen Kind geht es damit nicht gut, das findet das nicht lustig. Und ich denke, das ist ganz wichtig für Kinder, dass wir Erwachsenen da Orientierung geben. und auch uns mit einbringen, also dass ich mir selber klar werde, was sind meine Werte, was möchte ich als erwachsene Person, die ich ein paar mehr Lebensjahre auf dem Buckel habe, was möchte ich denen mitgeben? Und dass ich dann denen das auch vermittle und sage, ja, das geht nicht, das passt nicht dazu, was für mich stimmig ist. Und also ich finde gerade das Eingrenzen total wichtig, aber halt auf, ja, mit Hilfe der gewaltfreien Kommunikation. Nicht sagen, du machst da was falsch, sondern sagen, wenn ich das sehe, dann werde ich ärgerlich, weil mir ist wichtig, dass sich alle hier wohlfühlen können. Und deswegen geht das jetzt nicht.
Klassische vier Schritte, beziehungsweise
Genau.
dann gibt es ja keine Bitte nicht, sondern einfach ein Statement, eine
Genau.
Aussage,
Ganz genau, ja.
dass klar ist, meine Kinder und Jugendliche vor allem wollen ja auch Grenzen austesten und schauen, wo ist meine Grenze, wie schaut die Welt aus.
Na, und es gibt auch Sicherheit für die Kinder. Also es ist wirklich wichtig, dass die diese Orientierung von uns Erwachsenen bekommen, weil das gibt denen eine Sicherheit. Also es war irgendwann mal so, dass meine Tochter wollte ein Auslandsjahr haben, also machen. Das war eine Riesenfamilienkonferenz, weil die einfach so gerne nach Amerika wollte. Und ich habe das also mit dem Vater, also mit meinem damaligen Mann, haben wir uns klar gemacht, was uns wichtig ist, und haben ihr versucht, und wir wollten nicht, dass sie ein Auslandsjahr macht, und haben dann unsere Orientierung oder unsere Haltung auf respektvolle Art und Weise unserer Tochter erklärt. Die fand das damals doof, aber heute, also sie hat im Nachhinein gesagt, ja, das war okay, weil wir haben ihr erklärt, was unsere Gründe sind. Und damals fand sie es doof, aber heute konnte sie damit, kann sie damit gut umgehen.
Und ich glaube, wichtig ist ja auch, dass es für die Kinder so eine gewisse Vorhersehbarkeit gibt und nicht, dass es willkürliche Grenzen sind, dass die mal heute so und morgen ganz anders gesetzt werden, sondern dass es da so eine Art, ja, vielleicht sowas wie so eine Linie gibt in dem Ganzen. Und ja, das ist natürlich eine Aufgabe, also sowohl als Eltern gar nicht immer so einfach, als auch als Pädagogin oder Pädagoge, sich so mancher seiner grundlegenden Werte vielleicht auch bewusst zu werden und für die dann aber auch einzutreten. Und da ist natürlich die GfK eine tolle Hilfe, finde ich. Also eben dieser Schlüsselbegriff Bedürfnisse oder Werte oder eben sich damit zu beschäftigen, was ist mir denn wirklich ganz wichtig in meinem Leben und auch wichtig für meine Kinder, was sollen die denn lernen? Und wenn ich da eine gewisse Überzeugung habe, die dann auch zu vertreten und dabei zu bleiben. Und ich glaube, davon profitieren die Kinder schon. Auch Jugendliche und auch wenn sie sich dann dran reiben, bin ich da aber sicher, dass diese Reibung ja auch einen großen Nutzen haben kann. Also unser Sohn, der hat sich ja auch immer am, also der hatte so ein Thema mit der Computernutzung oder Mediennutzung.
Da hören jetzt wahrscheinlich die Spitzen alle die Ohren.
Jetzt kommt's, gell? Wir sind dabei geblieben bei diesen Zeiten für die Computernutzung und die Zockerei. Also er nennt es bis heute immer, er zockt gerne. Wir haben halt versucht, das so altersgemäß zu staffeln. Und natürlich ging da das Fernsehen auch schon am Anfang halt mit ein. Und ja, wir sind da halt mit also wir haben so eine zeitliche Begrenzung gehabt mit Stundenmaß pro Tag und pro Woche und am Wochenende natürlich ein bisschen mehr. Und das haben wir auch bis zum Schluss, also bis er dann halt erwachsen war, so beibehalten. Natürlich konnten wir es nicht ganz verhindern, dass er dann trotzdem manchmal auch ein paar Stunden mehr kriegt, weil natürlich ist er auch zu Freunden gegangen und dann wussten wir nicht unbedingt, was er dann da macht und haben in Kauf genommen, dass er dann vielleicht trotzdem nochmal weiterzockt. Aber er wusste, okay, irgendwie gibt es hier so eine Spielregel und das ist unseren Eltern wichtig und ja, dafür ist er ja auch letztlich schon dankbar, zumindest aus heutiger Sicht, weil ihm klar war, da gibt es anscheinend verschiedene Meinungen dazu. Und unsere Eltern, also oder seine Eltern haben ja auch gute Gründe, für was einzutreten. Es hat ja auch was mit Schutz zu tun, weil eben als Eltern hat man ja oder auch als Lehrkraft hat man ja das Wohl des Kindes im Blick. Das war ja nicht nur, dass wir einfach wollten, nach einer Stunde soll Schluss sein oder nach zwei, sondern es ging ja darum, dass er die anderen Lebensbereiche, die wichtig sind, auch pflegen kann. Und das konnte er auch. Also das hat er dann uns auch und das war auch was Tolles. Also ich habe, finde ich, durch meine Kinder sehr viel gelernt. Zum Beispiel hat er ganz toll Englisch gelernt durch diese Computerzockerei. Also er hat sich dann irgendwann halt begonnen, so international zu vernetzen und gemeinsam in Gruppen zu spielen. Und er spricht so flüssig Englisch seitdem. Das hätte er in der Schule alleine ganz sicher so nie gelernt.
Ich glaube, es ist wichtig, dass die Kinder spüren, Mama oder Papa oder die Lehrerin, die hat mein Wohl im Blick. Der ist es wichtig, dass es mir gut geht und das den Kindern auch mit zu erklären. Also pass auf, wir machen das jetzt so, weil ich glaube, dass das für dich wichtig ist für dein Leben. Ich meine, es kann trotzdem sein, dass ich aus heutiger Sicht da schief, falsch liege. Also, aber aus meiner heutigen Perspektive glaube ich, dass das wichtig sein wird, dass du das lernst oder dass du hier jetzt eine Grenze bekommst und dass das das Kind auch, ja, dass das Kind das spürt oder dass da so ein Vertrauen ist. Okay, die meint es gut mit mir. Das ist, glaube ich, wichtig. Und dann geben die Kinder sich ja auch total, das gibt denen ja Sicherheit, sich in dieses Vertrauen reinfallen zu lassen.
Gibt es bei euch Konsequenzen und wie ist der Umgang mit Konsequenzen bei euch? Und welche Haltung steckt dahinter auch?
Ja, also da steckt eigentlich für mich so die Haltung von Schutz hinter. Also Schutz der Bedürfnisse der jeweils anderen, also auch meiner. Wenn ich merke, ich habe nicht genug Kapazität, weil ich erkältet bin oder irgendwas und ich sage das meinem Gegenüber und Kinder in der Klasse halten sich da aber überhaupt nicht dran, weil sie es nicht können. Nicht, weil sie mich ärgern wollen, da gehe ich überhaupt nicht von aus, aber weil sie es da nicht schaffen. Dann nehme ich mich selber ernst und sage, okay, es geht gerade nicht. Das geht hier über meine Grenzen oder das geht über die Grenzen von den Mitschülern. Wenn einer die ganze Zeit rumschreit und andere Kinder haben Kopfschmerzen, dann muss ich da vielleicht eine räumliche Distanz schaffen. Für die Zeit, einfach damit es der Gruppe gut geht, damit es mir gut geht, vielleicht auch, dass es dem Kind, was gerade sich nicht regulieren kann, gut geht. Und aber auch da dieses Erklären, es geht nicht drum, also es geht um den Schutz der Gruppe oder der Menschen, die da gerade in Beziehung sind.
Ja, und je nach Alter kann man ja auch wirklich mit dem Kind drüber sprechen oder mit dem Jugendlichen. Also da kann man ja sagen, es kann sein, dass du das jetzt irgendwie als Strafe erlebst, aber es soll keine sein, sondern mir geht es darum. Und dann kommt halt auch die Erklärung hinterher.
Ja.
Also wenn wir diesen Fall haben, dass ein dreijähriges Kind einfach auf eine große Kreuzung rennen würde, dann wäre ja jedem Logo und klar, dass wir das Kind am Arm fassen und davon abhalten, dass es auf so eine fette Straßenkreuzung rennt. Und da geht es ja auch um Schutz. Und bei anderen Themen ist es nicht so eindeutig, aber immer so dieser Gedanke, ja, gibt es hier irgendwas? Sind jetzt hier gerade alle mit ihren Bedürfnissen, ist da Sicherheit da? Und wenn da die Sicherheit gestört ist durch ein Kind, was gerade wütend ist und auf andere, weiß ich nicht, einschreit oder so, dann ist es die Verantwortung von der Lehrerin, da die anderen Kinder zu unterstützen, dass die sich auch wohlfühlen können.
Ja, und ich kenne auch die Haltung dahinter, dass es auch der Unterschied von Konsequenz zur Bestrafung, dass bei Konsequenz die Person, die betroffen ist, eine Wahlfreiheit hat.
Ja.
Also ich zeige auf, du, wenn du das magst, dann passiert das und das. Die Konsequenz und du hast jetzt die Wahl. Und oftmals wählen sie halt die Konsequenz.
Ja.
Und denken vielleicht oder haben den Eindruck, das ist Strafe, aber da kommt dann die Haltung zu,
Die
das soll die Haltung
Wahlfreiheit
nicht.
ist, ja, Entschuldigung, die Wahlfreiheit ist auch wirklich eine tolle Sache, dann zwei Möglichkeiten aufzuzeigen.
Ja.
Zu sagen, also pass auf, das geht gerade nicht. Wie wäre es entweder damit oder damit? Also das hilft Kindern ganz oft dann da, sich was auszusuchen und dass es dann besser weitergehen kann, dass sich was entschärft.
Was seht ihr als so die größten Herausforderungen so in eurem pädagogischen Alltag? Ihr wart an Förderschulen. Ich glaube, früher hieß das Sonderschulen.
Ja.
Was ist da die größte Herausforderung für euch? Also was macht das schwierig und wie geht ihr dann damit um?
Ich denke, da kommen schon einige Faktoren zusammen. Also im Verhalten von Kindern, glaube ich, ist es heute so, dass viele Kinder, wie beschreibe ich das am besten, es nicht mehr so gewöhnt sind, sich in der Gruppe überhaupt aufzuhalten. Also viele Kinder wachsen eher alleine auf, vielleicht noch mit einem Geschwisterkind. Und für diese Kinder ist dann so eine Situation in der Klasse, im Unterricht oder auf dem Pausenhof wirklich ganz was Neues. Es gibt auch einen größeren Teil an Kindern, die gar nicht jetzt unbedingt in Kindergärten waren. Und selbst wenn sie es waren, dann ist es so, dass die Bedürfnisse der Kinder oft so sind, sie wollen auch viel alleine sein. Und dieses Verhandeln mit anderen, insbesondere jetzt dann so in dieser heutigen Zeit, wenn dann in der Schule spätestens das losgeht mit so Ganztagsbetrieb, das wird jetzt ja in der Schule auch noch mehr Thema werden, das ist für Kinder gar nicht so einfach, weil Kinder sich auch zurückziehen wollen. Und das ist nach meiner Einschätzung so ein Hin und Her zwischen diesem, ja, wir Pädagogen haben die Aufgabe, Kinder in Gruppen irgendwie zu halten und zu unterrichten, zu fördern, zu spielen zu lassen, auch wenn es nur Spielen ist. Und gleichzeitig brauchen Kinder stark auch Rückzugsmöglichkeiten. Und das ist gar nicht so einfach, das zu schaffen. Das ist schon mal so ein wesentlicher Faktor. Und dann ist es, glaube ich, so, dass viele Kinder heute wirklich große Konzentrationsprobleme haben. Und das ist nicht nur in Förderschulen ein Thema, sondern auch ich denke, mittlerweile in allen Schularten. Ich denke, da kommt auch die Mediennutzung mit ins Spiel. Das bedingt sich wahrscheinlich so, dass man gar nicht so leicht sagen kann, was zuerst jetzt da war. Das ist eine große Herausforderung, damit umzugehen und den Kindern auch was Passendes dann anzubieten. Dass das so in kleinen Häppchen, die sie vertragen und die ihnen auch helfen, gut vorangehen kann.
Ich würde es als eine große Herausforderung sehen, die Zeit, also dass oft in diesem Zusammensein und in diesen Kontakten, in diesen menschlichen Interaktionen Zeitknappheit ist.
Also wo die Lehrer, die Pädagoginnen einfach zu wenig Zeit haben, das höre ich
Genau.
ja auch ständig. Eigentlich wollen die Pädagoginnen das machen, die wollen Kontakt haben
Ja.
und wollen auf die Probleme eingehen, auf die Befindlichkeiten und müssen schauen, dass sie selber auch noch überleben.
Und auch Eltern, die sehr vollgepackt sind. Und ich glaube, da ist es aber auch total wichtig, sich selber zu überlegen, ja, wo kann ich denn etwas weglassen, was vielleicht, weil was anderes wichtiger geworden ist. Also ich habe zum Beispiel viele Jahre meiner Lehrerinnentätigkeit habe ich darauf geachtet, dass ich ganz ordentliche Hefte von den Schülern habe. Habe immer durchkorrigiert und habe, wenn was nicht schön war, wurde das nochmal. Da hab ich viel Zeit reingegeben. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, die Schüler brauchen was anderes. Da gibt es immer mehr zwischenmenschliche Schwierigkeiten. Und natürlich fand ich das schön, immer diese Hefte ordentlich zu führen, aber ich habe es nicht mehr geschafft, weil mir das Zwischenmenschliche wichtiger geworden ist. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, ja, wie die Hefte aussehen, ist mir egal. Also die Hauptsache, das andere passt. Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit durchaus wichtig, dass wir gucken, was ist denn für heute wichtig? Also muss ich wirklich alles so erledigen, wie ich das gerne erledigt bekommen möchte? Oder konzentriere ich mich mal darauf, mal eine Ruhepause zu machen oder mal ein gutes Gespräch mit meinem Kind zu führen? Und dafür ist halt, weiß ich nicht, ist dafür nicht total aufgeräumt oder sowas. Also Zeit, finde ich, ist ein großer Faktor und auch ich würde mir auch mehr Wohlwollen wünschen. Also dieses, dass ich so mit einem, mit so einem, so einer Haltung von, okay, wir gucken, dass wir uns hier im Miteinander bereichern. Also, dass wir uns freuen, im Kontakt zu sein und hey, du kannst mir was geben, du kleiner Mensch oder auch du Elternmensch oder so. Und also immer so dieses bisschen, wir feiern das Leben, dass wir das auch mit reinnehmen. Das würde ich mir auch total wünschen. Und ja.
Ja, das kann ich auch bestätigen und mag das auch noch mit reingeben. Also ich habe in den vergangenen Jahren immer mehr gedacht, das ist also für eine Schule ist es, also für Kinder ist es auch eine Chance, sich in der Gruppe überhaupt aufhalten zu können. Also ich habe in den letzten Jahren viel Sport unterrichtet und habe dann da auch diese Erfahrung gemacht, ja, es ist auch toll, dass dann mal wirklich, sagen wir mal, 14 Kinder oder in der Grundschule sind es ja dann oft mehr, also in der Regel mehr, zusammenkommen und überhaupt auch was, also so Gruppenspiele erleben können. Weil diese vereinzelten Kinder oft zu Hause können das ja dann nicht. Und ja, es ist halt eine Kunst, dass man dann die Kinder dazu gewinnt. Also es war nicht immer so einfach. Aber wenn sie es gemerkt haben, und das habe ich ihnen dann auch oft erklärt, dann haben sie es auch eher als Gewinn sehen können.
Wie geht ihr? Also ich kann mir vorstellen, dass Konzentrationsschwäche bei vielen Eltern eine Herausforderung sind. Gibt es da noch Ideen, Tipps, wie Eltern damit umgehen können oder auch Pädagoginnen?
Also da würde ich jetzt. Ja, wie fasse ich das in Worte? Ich glaube, dass es erstmal darum geht, eine Zuversicht zu haben. Eine Zuversicht, dass sich das Problem weiterentwickelt und dass es weitergeht und dass es auch sich zum Guten hin entwickeln kann. Also ich selber hatte als Schülerin hatte unglaubliche Leserechtschreibprobleme. Ich habe noch Diktathefte von mir aus der 6., 7., 8. Klasse, wo ich in einer Seite Diktat 40 Fehler, 50 Fehler hatte und jedes Diktat war mangelhaft ungenügend. Und ich habe die ganz oft meinen Schülern gezeigt, um zu sagen, hier schau, man kann es schaffen, es geht weiter. Also wir üben dran und es wird. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass Eltern den Kindern so eine Zuversicht vermitteln und auch sagen, das ist gerade eine Schwierigkeit, aber du bist nicht alleine, wir schaffen das zusammen. Und wenn Eltern selber total gestresst davon sind, weil es einfach brutal anstrengend ist mit einem Kind, was quasi nicht ins System in Anführungsstrichen passt mit seinem Verhalten, was sich da schwer tut, dann ist, glaube ich, wichtig, dass die Eltern sich auch selber damit, sich selber da Empathie geben, dass es wirklich eine Herausforderung ist, das auch noch handeln zu müssen. Also da komme ich wieder auf dieses Wohlwollende, also mir selber und auch dem Kind gegenüber wohlwollende Haltung zu haben und ein okay. Wir gehen den Weg gemeinsam. Also es ist gerade schwierig, aber wir sind nicht alleine oder wir holen uns Hilfe und es geht weiter.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, wer uns alles zuhört. Ich gehe davon aus, dass Sie alle GFK oder gewaltfreie Kommunikation kennen, weil ich kann mir vorstellen, dass Menschen, von denen du gerade sprichst, Eltern, dass die, wenn die gerade drin sind
Ja.
und sie dann hören, ja, du musst nur ein bisschen zuversichtlicher sein und empathischer mit dir,
Nein.
ja, wie geht es dann? Also die
Ja,
sind
wie
ja
geht es?
selbst überfordert, sich das zu geben und ein Zutrauen zu entwickeln, so ein Vertrauen, in 10 Jahren wird schon
Ja.
alles sich anders sein. Also diese Selbstempathie, da sind ja viele Glaubenssätze auch dabei und viel Stress einfach.
Ja.
Also Eltern wollen sich ja im Kern wollen sich ja Eltern nur entspannen. Also die, oder auch Pädagogen, die wollen eigentlich viel Ruhe haben.
Auch Kinder.
Und auch Kinder,
Immer wieder.
wenn halt Kinder da sind und die halt nicht so mitmachen, dann können Eltern halt auch sich nicht entspannen. Und wenn Kinder schlechte Noten schreiben, dann können Eltern sich auch nicht entspannen, und dann werden sie angespannt. Und viele Eltern machen sich ganz viel Stress und denken vielleicht, sie machen es für die Kinder, aber im Kern machen sie es für sich, weil sie sich entspannen wollen.
Ich
Weil
glaube,
dann
ich
brauchen sie
glaube,
sich nicht mehr drum kümmern,
ja.
wenn es läuft.
Ich glaube, dass es, also das, was ich gelernt habe in stressigen Situationen, ist, dass es mit kleinen Schritten weitergeht. Also das ist so ein bisschen dieses, ich schaffe den Berg, ich schaffe zum Gipfel ja nicht, wenn ich die ganze Zeit aufs Gipfelkreuz gucke, sondern wenn ich auf den Boden gucke und nur den nächsten Schritt, also anschaue, dann kann ich da besser in diesem Stress, oh Gott, ich will den ganzen Berg schaffen bleiben. Und das meine ich damit, dieses, okay, jetzt war ein brutal anstrengender Tag. Was kann der nächste kleine Schritt sein, dass ich mich jetzt davon erholen kann? Ne? Oder also wirklich immer in diesem Kleinschrittigen bleiben und trotzdem natürlich nicht sein Ziel aus den Augen verlieren. Und wie kann da die GfK helfen? Ich finde, dass da ein mich darauf besinnen, auf mein Bedürfnis, ja, was brauche ich denn jetzt gerade? Was täte denn gut? Und was für eine klitzekleine Möglichkeit gibt es, dass ich in die Richtung gehen kann? Also, wenn ich mir klar bin, welches Bedürfnis gerade unerfüllt ist, dann nicht denken, okay, ich brauche Entspannung, oh, ich muss mal wieder 2 Wochen Urlaub machen, sondern ein, oh, ich brauche Entspannung. Okay, die Kinder sind aber gerade da, eigentlich müssen die ins Bett gebracht werden, aber vielleicht geht es ja trotzdem, dass ich jetzt mal für 5 Atemzüge mal mich entspanne oder mir noch einen Kaffee mache oder keine, mal kurz Fenster aufmache und frische Luft nehme. Also dieses Kleine.
Das ist Innehalten.
Dieses Innehalten. Und das ist aber wichtig, dass ich vorher weiß, was für ein Bedürfnis ist gerade dran. Also vielleicht kann das auch sein, dass ich merke, oh, ich muss mich mal wieder bewegen. Und dann laufe ich halt dreimal die Treppen hoch und runter.
Genau, das kam mir auch in den Sinn bei dem Thema Konzentration. Und wie kann ich die aufrechterhalten oder wieder neu gewinnen? Also, wir sind ja alle körperliche Wesen und vergessen das manchmal. Und gerade in der Schule ist es schon so, dass Lehrkräfte nicht unbedingt den Blick haben, dass da auch Wesen und also Kinder und Jugendliche mit ihren Körpern vor einem sitzen oder da was tun können. Und stattdessen wird so oft nur der Kopf quasi gesehen, ne? Also das Wissen ist so im Mittelpunkt. Und vielleicht gibt es da auch Möglichkeiten, spielerische Übungen zu machen, überhaupt Spiele mit einzubeziehen, Pausen mit einzubeziehen, also Pausen einzuplanen, ja, wieder den Raum zu schaffen für was anderes, außer das, was jetzt der eigentliche Lehrinhalt gerade sein sollte. Also im Sinne von einer guten Balance aus verschiedenen Dingen, die halt fürs menschliche Lernen überhaupt von Bedeutung sind.
Wie helft ihr Kindern dabei, ihre Gefühle und Bedürfnisse zu erkennen oder vielleicht auch auszudrücken?
Kommt aufs Alter an erstmal, oder?
Ja.
Bei den Kleinen, die sind ja näher dran, finde ich. Da ist es, geht's darum, dass die vielleicht das sowieso schnell für sich fühlen und dann aber auch so, ja, sowas wie so einen Wortschatz anbieten dafür. Also das ist für mich so was ganz Wichtiges in der GfK-Welt. Und so habe ich es jetzt auch in den Jahren ja praktiziert, in denen ich erste, zweite Klassen hatte, dass ich den Kindern ja ganz viele verschiedene Wörter für ihre Gefühle angeboten habe. Also ich habe immer angefangen eigentlich zu sagen, ja, wie die meisten Kinder, die kennen halt gut und schlecht und die meisten Erwachsenen auch. Wenn man die fragt, auch wie geht's dir denn? Ach ja, gut. Oder eben nicht so gut oder schlecht. Aber wie vielfältig das ist, das ist ja ein riesen Blumenstrauß, das kann allein schon so, das macht schon so eine Welt auf, finde ich.
Hast du es denen dann eher angeboten, also vorgelebt, von der Sprache her? Oder wie hast du das methodisch dann gemacht?
Ja, also mit den ganz Kleinen habe ich es zum Beispiel mit Pantomime-Spielen gemacht, Gesichtsausdrücke vorgemacht oder sie selber natürlich dann auch sich gegenseitig vormachen lassen. Das macht ja Kindern total Spaß eigentlich. Ja, und dann beschreiben lassen. Was siehst du, wie fühlt sich das auch an? Also dann auch wieder mit dem Körper verbinden. Wie geht's dir, wenn du das machst? Also wenn du versuchst, wütend auszuschauen, dann tut sich ja auch im Körper was. Und das kommt dann auch noch rüber. Das ist auch diese Energie aus den Bedürfnissen heraus, finde ich, wie gut das zusammenpassen kann.
Ich hatte in meinem Klassenzimmer so eine Kle also so ein DIN A3-Plakat, wo drüber stand Gefühle und dann auf der einen Seite irgendwie so 7 oder 8 Gefühle bei erfüllten Bedürfnissen und 7 oder 8 Gefühle bei unerfüllten Bedürfnissen. Und wenn ich gemerkt habe, da ist gerade irgendwas in der Klasse, was einen Konflikt oder so, dann habe ich, aber auch wenn ich gemerkt habe, da ist eine große Freude, weil die sich irgendwie, was weiß ich, es gab in der Pause irgendwas Tolles, dann habe ich danach kurz innegehalten und gesagt, okay, schaut mal auf die Liste, wie fühlst denn du dich jetzt gerade? Und habe dadurch wirklich so zwischendurch, das war keine extra Unterrichtsstunde, sondern immer wieder zwischendurch die Kinder eingeladen zu gucken, ja, was ist denn da gerade in dir los? Und dann ein Wort zu finden. Und gleichzeitig hatte ich auch in der Klasse einen Flipchart hängen, wo Bedürfnisse drauf sind und habe da auch immer wieder darauf
Gewiesen.
hingewiesen und geguckt und das so zwischendurch einfach thematisiert, in dem Raum gegeben. Also es war eigentlich gar nichts Großes, sondern es war so ein, ja, wenn es mir selber eingefallen ist und dadurch, dass diese Plakate da hingen, hatte ich sie halt auch ständig im Blick. Das war das Gute daran.
So, nebenbei lernen die
Genau.
über Gefühle und Bedürfnisse, wenn man das abwandelt und dann an Eltern denkt, die daheim
Ja.
Kinder haben. Gut, braucht man jetzt, die können sich dann überlegen, wie sie das machen könnten daheim.
Also wir haben zum
Das
Beispiel immer wieder Familienkonferenzen gehabt. Wenn die Eltern mal wieder irgendwas wollten von den Kindern, von wegen Handtücher falten oder die Sachen aufhängen, anstatt vor der Garderobe auf den Boden zu schmeißen. Und da haben wir uns dann am Schluss, oder ich habe mir das angewöhnt, am Schluss immer Zettel dabei liegen zu haben. Und das, was ich an Bedürfnissen gehört habe in der Familienkonferenz, das mal aufzuschreiben, dass das auf dem Tisch liegt. Also wenn dann irgendwie ein Frust geäußert wurde, immer müsst ihr rummeckern, dass ich dann sowohl mir Zettel oder für uns Zettel gemacht habe, gefrustet und hingelegt, dass es einfach sichtbar wurde. Und das hat schon was verändert. Also sowohl, dass die Kinder oder die Jugend, meine Töchter, als sie jugendlich waren, dass die ihre Bedürfnisse da haben hingelegt bekommen oder aufschreiben durften und auch, dass meine da mal liegen durften und auch die von meinem Mann. Genau. Ja, oder wir hatten auch Listen zu Hause hängen. Ich meine, ja, einfach, dass es nicht in Vergessenheit gerät, dass es präsent bleibt. Und ja, so haben wir das gemacht.
Im Unterricht habe ich auch viele Lieder gesungen. Das habe ich aber mit meinen eigenen Kindern auch. Also es gibt so viele Lieder über Gefühle und Freundschaften und ja, das, was halt Menschen wichtig ist. Das ist schon immer eins meiner Hauptmedien gewesen, zu singen, und da auch die Gefühle anzusprechen. Also auch wir Erwachsenen reagieren ja auf Lieder anders als auf Texte, die wir nur gesprochen hören. Das heißt, da gibt es einfach so eine emotionale Berührung. Und ja, das ist für mich schon so ein möglicher Weg.
Ich mag noch eins bezüglich wertschätzen und das Leben feiern mit reinbringen. Und zwar habe ich irgendwann ein schöne Momente-Heft installiert. Ich zeige das mal gerade dir zumindest. Und es lag auf meinem Pult. Und ich habe immer, am Anfang habe ich immer alles Lustige reingeschrieben, was wir so als Gruppe gemacht haben. Irgendwas, was schön war. Oder was die Schüler meinten, ah, Frau Esser, schreiben Sie das da auf. Und dann habe ich aber auch mit aufgenommen, was für schöne GfK-Momente ich hatte, wo ich gemerkt habe, okay, da ist ein Konflikt friedlich gelöst worden und die Kinder, die gehen wieder aufeinander zu und geben sich gegenseitig eine Chance. Und das wurde, also dieses Heft wurde den Kindern total wichtig, weil da wirklich dieses Gemeinschaftliche gefeiert wurde und die Freude einfach da sein durfte, dass wir miteinander Spaß haben, dass wir miteinander Konflikte haben, dass wir die klären und dass wir dann auch stolz sein können, dass wir die geklärt haben.
Hast du
Also
die dann vorgelesen nach einem bestimmten Rhythmus oder haben die Kinder gefragt, vorlesen oder?
genau, also ich habe immer mal wieder, wenn ich was aufgeschrieben habe, dann kamen die natürlich und haben, ah, was schreiben Sie denn da? Oder sie kamen auch von sich aus und haben gesagt, Frau Esser, können Sie das mal aufschreiben? Also da sind so lustige Dinge drin, die gar nichts mit GfK zu tun haben, wie dass ein Schüler kam und meinte, wollen Sie ein Haar von der Jenny? Hier, bitteschön, schenke ich Ihnen. Und dann ist halt dieses Haar da eingeklebt. Na klar, will ich ein Haar von der Jenny. Nichts schöner als das. Aber halt auch wirklich diese, wenn wir einen Streit geklärt haben, habe ich dann auch gesagt, boah, das war jetzt so schön, dass ihr euch wieder eine Chance gebt. Das schreibe ich mir auf. Das möchte ich mir erhalten, weil ich bin echt stolz auf euch.
Und das ist was, was auch Eltern gut, glaube ich, zu Hause tun können. Also wir haben das als Eltern auch gemacht, so Bücher geschrieben mit Ereignissen aus dem Leben unserer Kinder oder aus unserer Familie und uns das auch immer wieder dann vorgelesen. Und gerade ein paar Jahre später ist das dann ja oft viel lustiger als dann in dem Moment selbst, weil, wenn man es gerade erst erlebt hat. Und dann ist es immer dieser schöne, ach, weißt du noch, das war doch auch noch. Und da haben wir das geschafft oder da haben wir uns darüber gefreut oder weißt du noch, das war richtig schwierig damals. Und ach, jetzt auf einmal geht es ja wieder. Das ist ja auch schön dann zu bemerken, ja, es hat sich irgendwie dann gelöst. Der Konflikt hat sich geklärt, das Problem hat sich gegeben. Also auch so eine Idee ist, das haben wir auch in unserer Familie gemacht, dieses Aufschreiben von ja, Momenten des Feierns und zwar nochmal extra auf Zettel. Also wir hatten so ein Glas zu Hause stehen, in das wir kleine Zettelchen geschmissen haben, also gelegt haben mit Momenten, die schön waren. Und am Jahresende haben wir uns dann die Zettel angeguckt, haben sie auseinandergefaltet und uns vorgelesen. Und das war dann immer so ein Jahresrückblick gleichzeitig. Das war richtig schön. Also es lag immer so ein kleiner Zettelblock bereit, ein Stift bereit und dann konnte halt jeder, der wollte, was draufschreiben.
Und wenn ich dieses Feiern mit reinnehme, dann ist auch sind auch die Konflikte nicht ganz so schwer. Dann ist es wirklich das ist so ein bisschen so ein Gegengewicht dazu. Weil ich habe diese schönen Momente-Hefte angefangen, weil ich irgendwann zu Hause war und mir gedacht habe, boah, ich meckere ja nur noch. Also das ist schon viele Jahre her, da kannte ich die GfK noch nicht. Und dann habe ich gedacht, boah, das ist anstrengend, das ist anstrengend, das ist anstrengend. Ja, was war denn das Schöne? Und dann habe ich das aufgeschrieben. Und wenn ich jetzt diese Hefte durchblätter, dann geht mir wirklich das Herz auf, weil die Sachen vergisst man sonst. Einfach wenn Kinder einem sagen, oh, ich bin so gerne, danke, dass sie uns geholfen haben, den Streit zu klären. Also das geht sonst unter. Und das ist aber das, was nährt.
Ja, und was auch dann die anderen Zeiten ja Kraft gibt für die
Ah,
unangenehmen Dinge.
ganz genau, ja.
Wie habt ihr denn erlebt, so der kollegiale Umgang miteinander? Jetzt gehen wir zwar weg kurz mal von den Kindern, allerdings ist das halt, was ich immer wieder höre, auch von Pädagoginnen und Pädagogen, dass halt da untereinander oft Schwierigkeiten gibt und untereinander unterschiedliche Haltungen und Methoden und Einschätzungen. im Umgang mit den Kindern. Wie ist da eure Erfahrung?
Also wir haben irgendwann gemerkt, wie die GfK uns einfach unseren beruflichen Alltag verändert und auch für uns besser gemacht hat, dass wir dann beschlossen haben, wir geben Fortbildungen für Lehrkräfte. Und da gab es schon einige auch, die sich aus unserem Kollegium dafür interessiert haben, die dann sich da haben inspirieren lassen oder da mit uns gemeinsam die GfK weitergegeben haben. Und natürlich gab es auch Lehrkräfte, die damit nicht gematcht haben. Und das war aber auch okay. Also für mich war das total okay, dass es beides gab. Weil letztendlich kann man solche Sachen ja auch nicht aufnötigen, sondern das muss halt passen zu einem oder es passt nicht. Und ich glaube, die Kinder selber, die spüren halt, bei wem sie was wie ansprechen können. Also bei einem Lehrer geht halt eher, dass man über Fußball quatscht und bei der anderen Lehrerin geht es halt, dass man sagt, oh, ich habe Liebeskummer, was kann ich denn machen? Also das ist, die haben da schon ein Gespür dann dafür.
Ja, und das Schöne ist ja auch, gewaltfreie Kommunikation ist halt eine Möglichkeit, aber es gibt ja doch auch noch ein, zwei andere, auf die Welt zu blicken. Und es gibt ja auch Naturtalente, die überhaupt keine gewaltfreie Kommunikation kennen, noch nie davon gehört haben, aber so eine wertschätzende Haltung an den Tag legen. Die brauchen das Modell dann auch erstmal, glaube ich, gar nicht, weil sie sowieso schon leben. Und natürlich ist es auch so mit diesem Namen gewaltfreie Kommunikation, das schreckt ja doch auch manche ab. Das erlebe ich immer wieder. Jetzt neulich erst haben Freunde gesagt, ja, das ist wirklich ein ungünstiger Name dafür. Ja, deswegen kann ich auch gut verstehen, wenn manche sagen, ich bleibe bei dem, was ich schon kenne und damit funktioniert es oder komme ich gut zurecht. Aber
Ja.
in unserer Schule war es schon so, dass das kollegiale Zusammenarbeiten grundsätzlich hoch ist, weil einfach die Schwierigkeiten, glaube ich, doch auch das so ein Kollegium dann zusammenschweißen. Man ist aufeinander angewiesen, man hilft sich gegenseitig und das war schön zu erleben grundsätzlich.
Ich glaube, ich erlebe es eher so, dass Pädagoginnen, gilt ja allgemein für Menschen in sozialen Berufen, dass die sehr viel im Außen sind und sehr viel beim anderen und sehr viel machen für andere und sich selbst oft vergessen dabei, nicht so ernst nehmen, nicht so wichtig nehmen. Also die Selbstfürsorge bleibt dann oftmals auf der Strecke. Ist das eure Erfahrung auch?
Also die GfK hat mein Leben komplett umgekrempelt und da ist gerade auch dieser Selbstfürsorgeaspekt mir wichtig, also immer wichtiger geworden. Und klar kann man dann auch damit anecken, wenn ich merke, nee, das schaffe ich nicht mehr, das mache ich nicht mehr. Und das kann schon auch Konflikte hervorrufen. Ja.
Weil du nicht mehr so funktionierst wie.
Genau, ja, weil das einfach nicht mehr geht und weil ich merke, es macht keinen Sinn, dass ich mich hier total verausgabe, dann komme ich in so eine Stressspirale rein und dann kann ich nicht mit den Kindern so im oder mit den Menschen, die mit mir im Kontakt sind, kann ich nicht so im Kontakt sein, wie ich das gerne möchte. Dann passt es nicht mehr. Ja.
Ja.
Und dann muss ich halt sagen, dann muss ich halt auch andere enttäuschen und sagen, nee, die Aufgabe kann ich nicht mehr übernehmen, wenn ich den Mut dazu habe. So.
Ja, ich habe zum Beispiel auch Zeit, also ganz, ganz lange Teilzeit gearbeitet und ich bin auch davon überzeugt, dass das nötig war, weil ich sonst die Aufgabe gar nicht erfüllt hätte. Also ich glaube, ich wäre nach kürzester Zeit, wenn ich Vollzeit gearbeitet hätte, aus dem Beruf gegangen, aus Erschöpfung. Und insofern war das von vornherein schon so ein Akt der Selbstfürsorge. Und dazu kann ich auch wirklich alle Menschen, die im pädagogischen Alltag unterwegs sind, auch immer nur ermutigen. Also es hilft ja nichts, wenn man selber total genervt ist und mit einer Einstellung in die Arbeit geht, lasst mich doch alle am liebsten in Ruhe, weil natürlich geht es an den anderen raus, und zwar an den Kolleginnen und auch an den Kindergartenkindern, an den Schülerinnen. Es ist keinem geholfen letztlich. Ja, also Selbstfürsorge ist wichtig.
Und Selbstfürsorge kommt tatsächlich auch an erster Stelle. Wir machen in unseren GfK-Übungsgruppen, haben wir immer wieder so ein Bild von diesem Flugzeug. Anleitung, wie die Sauerstoffmasken runterkommen. Im Flugzeug kennt man das ja, wenn die Stewardessen das erklären. Und auf dieser Bilderserie wird ja dargestellt, dass zuerst der Erwachsene sich die Sauerstoffmaske anlegen soll und danach dem eigenen Kind. Und so erklären wir das immer. Es ist wirklich wichtig, dass wir auf uns selber erstmal gucken, habe ich die Kapazität? Oder muss ich mir Hilfe holen, weil ich sie nicht mehr habe? Und ja, das empfehle ich wirklich, also da, das empfehle ich jedem zu gucken, wo schaffe ich es gerade alleine oder wo ist es wichtig, mir Hilfe zu holen und zu sagen, es geht gerade nicht mehr alleine. Also es ist auch schnell so dieses, ach ja, das muss auch noch gehen, das muss auch noch gehen, das muss auch noch gehen. Und wir haben aber nur von unserem Nervensystem nur begrenzte Kapazitäten, was wir schaffen können. Und wenn ich das vergleiche mit, wie ich als Referendarin angefangen habe vor 25 Jahren, was da so mein Arbeitspensum war, 13:05 Uhr stand ich auf dem Lehrerparkplatz und bin in mein Auto eingestiegen. Und wie ich am Schluss, was da für Aufgabenbereiche auf mich alles zukamen, das ist immer mehr geworden. Und am Anfang meiner beruflichen Laufbahn habe ich mich ja auch nicht gelangweilt. Also da war ich auch schon gut ausgelastet mit meiner Stelle. Und sich das auch selber klar zu machen, irgendwann sind die Grenzen erreicht und meistens drückt sich das dann übers Körperliche aus. Also irgendwann sagt der Körper nein. Und wir tun uns selber einen Gefallen, indem wir das beachten und da selbstfürsorglich sind, weil letztendlich entscheidet der Körper.
Ich würde dir so als Essenz
Ja.
von Kindererziehung im pädagogischen Alltag oder auch im Familienalltag mit euren Kindern. Was würdet ihr sagen, was ist die Essenz?
Also, indem ich mich mit meinen Bedürfnissen verbunden habe, merke ich, dass mir manche Bedürfnisse wirklich total wichtig geworden sind, nämlich Vertrauen, Sicherheit, aber auch diese Herzensenergie, dieses Wohlwollen. Und wenn ich mir klar werde, dass, oder ich bin mir klar geworden, dass das möchte ich ins Leben bringen, so oft wie ich es hinbekomme. Ich kriege es natürlich auch nicht immer hin. Da ist für mich wirklich so ja, der Gewinn für mich geworden im Kontakt mit Kindern, weil ich weiß, was ist mir wichtig. Und da setze ich mich für ein. Und das gibt mir einfach unheimlich viel Bereicherung. Das ist so,
Also
ja.
du hast praktisch in deinem Leben so eine Überschrift einfach
Genau.
ständig vor dir, die Bedürfnisse, spezielle Bedürfnisse, die dir so den Leitfaden geben.
Genau, ja, und da merke ich dann auch, dass das für mich eine Sinnhaftigkeit hat. Also, dass ich da wirklich Kindern auch eine Unterstützung geben kann, gerade in der Welt, die momentan ist, wo viele so orientierungslos sind. Also da tut es einfach gut, wenn da Menschen sind, die sich innerlich klar sind, die innerlich mit sich selber sich auseinandergesetzt haben und da auch so eine Ruhe vermitteln. Und das ist sehr schön. Also, und da hilft mir die GfK total, weil ich einfach die Worte dafür habe, um mir da Klarheit geht halt über die Sprache auch ganz viel. Ja.
Ja, mir ist wichtig, dass Kinder spüren, sie können hier angstfrei lernen. Also sie können hier mit Freude sein, so wie sie sind. So dieses Erleben von angenommen sein, von Vertrauen. Vertrauen können. Die Erwachsenen meinen es gut mit mir. Und ich kann mich entfalten und muss mich nicht verstellen. Ich muss nicht irgendwie anders sein oder als ich bin oder muss nicht eine Rolle einnehmen, die gar nicht zu mir passt. Also wie so ein Hemd, was zu klein ist zum Beispiel oder was nicht meinem Stil entspricht. Es muss ja irgendwie zum Wesen vom Kind passen. Und das möchte ich gerne vermitteln, ja, wie ich als Vater bin und wie ich in meinen anderen Rollen bin als Coach und Berater und in den Fortbildungen und Seminaren und so. Die Menschen dort sollen sich ja auch wohlfühlen können und ja, dann kann was entstehen. Dann lassen sich Menschen in Gruppen auch, dann zeigen sie sich auch in Gruppen. Und das erlebe ich auch jetzt in diesen Erwachsenengruppen so, also in dieser Übungsgruppe, gewaltfreie Kommunikation, die wir anbieten. Das sind immer wieder so schöne Momente, wenn dann auch die Rückmeldungen von den Teilnehmerinnen kommen, die sagen, oh, hier kann ich einfach mal so sein, wie ich bin. Hier kann alles ausgesprochen werden und ich werde hier endlich mal nicht verurteilt und keiner fällt mir irgendwie ins Wort und kritisiert rum. Ja, und diese Räume gilt es auch zu schaffen und ich glaube auch für unsere Gesellschaft ist das was Wichtiges.
Das ist ja ein wunderschönes Schlusswort, finde ich. Und ich verlinke auf jeden Fall eure Angebote auch. Ihr gebt es ja auch weiter, Übungsgruppen und Seminare. Und ihr macht es zusammen.
Ja, das
Meistens.
meistens, ja.
Ja.
Das macht
Ja. Ja.
Spaß. Ist auch der
Ja.
Humor ganz wichtig dabei.
Ja, es ist wichtig, dass wir uns hochnehmen.
Das wäre ein Thema, man könnte noch 2 Stunden weiterreden. Und ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr da wart. Und viel Erfolg bei euren Kursen und Seminaren. Und ja, hoffentlich kommen ganz viele auch Pädagoginnen, weil ich finde halt, das sind halt auch Menschen, die ja ganz viel mit Kindern zu tun haben, Vorbilder. Wenn die das vorleben, dann machen die Kinder das nach. Und ja, da wünsche ich euch viel Erfolg dabei.
Vielen Dank.
Danke
Vielen Dank für
schön.
die Gelegenheit, Peter, das Interview mit dir führen zu können. Herzlichen Dank.
Ja, und auch, dass du dir die Zeit und die viele Arbeit reinsteckst, das so in die Welt zu bringen und bekannt zu machen. Also ganz vielen Dank dafür, weil ich finde, das ist ein gutes Gegenkonzept zu dem, was sonst so in der Welt gerade ist. Der Ärger und der Frust. Das ist einfach toll, dass du das größer machst. Vielen Dank.
Ja, danke, danke schön.